Heute begrüßen wir ganz herzlich Nani Mosquera Schwenninger bei uns im Studio. Hallo Nani, schön,
Hallo.
Dass du da bist.
Hallo, du hast, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Mhm. Na, wenn es um Peru geht und um Villa El Salvador, dann kommt man an deinem Namen wahrlich nicht vorbei. Wir haben hier Musik gehört, auch von dir. Mhm. Das war Musik aus Peru?
Ja, das ist ein CD, die wir bekommen haben von den Leuten von der Wahrheitskommission, von der Wahrheit- und Versöhnungskommission in Peru. Und wir haben ein Stück gehört von García Zárate, das ist ein sehr guter Gitarrist. Und er spielt Andine-Musik. Man muss auch sagen, dass diese Musik, die er spielt, ist etwas, die viele Leute auch in Hochland spielen, weil es gibt manche Gegenden, wo viele Musiker da sind, wie zum Beispiel in Ayacucho. Es gibt so Dörfer, wo von Generation zu Generation immer die Musik gelernt wird.
Aber ohne diesen auf folkloristischen Kitsch, den wir hier manchmal auch in Europa dann schon kommen, da ist keine Panflöte dabei, keine Charango, genau. Sondern das ist rein mit der Gitarre.
Ja. Und es ist so, dass die Spanier haben die Gitarre eingebracht nach Lateinamerika. Aber sind die Leute dort, diejenigen, die das verwandelt haben, diese Gitarre, die wir schon kennen, in eine Andine Gitarre. Und das ist wirklich die Seele des Andine-Volkes.
Mhm. Und schafft den Weg dann auch hier nach Europa? Der Künstler war auch schon mal hier?
Ja, er war schon mal hier. Wir haben ihn vom Peru-Arbeitskreis eingeladen und das war, ich denke so vor 15 Jahren, hat er hier ein Konzert gemacht. Ein wunderschönes Konzert.
Und die Andine-Musik und die Andine Bevölkerung, die bewegt sich ja auch immer wieder von den Anden weg und hin nach Lima. So war es ja auch mit der Gründung dann von Villa El Salvador.
Ja, so ist. Das war in die 40er Jahre haben angefangen, die Leute von Hochland in die Städte zu migrieren. Zu gehen. Und Villa El Salvador ist 1971 gegründet worden und das waren Leute von Hochland, die nach Lima gekommen sind und auch Leute, die schon in Lima gewohnt haben, deren Eltern von Hochland waren, auch Migranten. Und dann haben die ein Stück Land besetzt. Das war in die Zeit von der Militärregierung von Velasco. Er war von 68 bis Jahre 68 bis 1980. Ja?
Kannst du auch auf Spanisch sagen.
Ja. Und dann haben die Leute, die jetzt in Villa El Salvador sind, diese in eine andere Gegend, in Pamplona, Land besetzt. Aber das ist eine Pamplona grenzt an eine sehr reiche Viertel. Und deswegen die reichen Leute, die haben alles gemacht, dass die nicht dort leben könnten. Und deswegen ist die Polizei zu den Leuten gegangen und ganz gewalttätig auch diese eine Auseinandersetzung. Viele Leute sind verletzt worden und eine ist umgebracht worden. Edilberto Ramos, jetzt ein ganz bekannter Mensch in El Salvador.
Also da kam es dann zu einer ersten Vertreibung, aber dann wurde ihnen der Platz zugewiesen.
Ja, das war so, dass der Innenminister hat diese gewalttätige Auseinandersetzung, auch von der Polizei, diese Repression auch gefördert oder befohlen. Und das war die Zeit von der Befreiungstheologie. Und das war ein Monsignor, ein Bischof, Mambarin, und er hat sich ganz klar für die Leute hat gesprochen für die und hat gesagt, wir haben die Option für die Armen, ja, und wir solidarisieren wir mit den Armen. Und dann dieser Minister hat der Bischof in Gefängnis gebracht, weil er hat gesagt, das ist ein Agitator mit Kleidung, Priesterkleidung. Und das war eine Schrei, wie es ist möglich, dass der Bischof jetzt im Gefängnis ist. Und dann hat Velasco, der Präsident, diese Minister entlassen, ja, vom Amt. Ja. Und dann hat die Regierung ein anderes Stück Land an die Leute zugewiesen. Und das war in die Tablada de Lurín, wo jetzt Villasador ist.
Und das ist ja auch eine ganz spezielle Sache mit der Planung von Villa El Salvador. Also wenn ich mir vorstelle, die Leute sind vertrieben worden, da gab es Gewalt und Auseinandersetzungen, aber die hatten alle einen Plan, wie sie ihr quasi Stück Land dann ihre neue Heimat auch organisieren wollten. Mhm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man in so einer Extremsituation dann noch so einen Plan hat und da eine Art von Ordnung und von Gemeinwirtschaft auch in etablieren kann.
Ja, das war so, dass dann dieser Plan ist erstellt worden von einigen von den Leuten, die Vertreter, die da waren, aber auch von Leuten, die in einer staatlichen Institution gearbeitet haben. Und da haben die ja zusammen gemacht. Und das war die Idee, eine eigenständige Stadt zu machen. Und die haben die Grupo Residencial, das ist diese Wohngebiet, das war das Wichtigste. Das ist eine Wohngebiet, wo im Grunde genommen das war so wie eine eigenständige kleine Stadt. Ja? Und in eine, dass man da festhält, in eine Wohngebiet sind zwei Art von Propiedad, von
Eigentum.
Eigentum, danke. Von Eigentum. Eine war die familiäre Eigentum und die andere war die Gemeinschaftseigentum. Und die familiäre Eigentum war die Lotte. Eine Lotte sind 125 Quadratmeter. Jede Familie hat diese Lotte gehabt. Und 24 Lotes haben eine Einheit gebildet, das ist eine Apfel. Und 16 von diese Apfel haben eine Grupo Residencial, eine Wohneinheit gebildet. Und in der Mitte war immer ein großer Park. Und in diesem großen Park haben die Leute eine Bibliothek, ein Gesundheitszentrum, ein Vorschulzentrum gebaut und auch ein Versammlungszentrum und oft auch Sportplatz.
Sehr fortschrittliches und auch quasi sehr ans Gemeinwesen appellierende Denkweise.
Ja.
Und das
ja.
hat funktioniert dann auch, weil es ist ja in der Wüste auch, wir wissen ja vielleicht nicht alle Leute hier, ne?
Ja,
also
genau.
Lima insgesamt ist in der Wüste und Villa El Salvador ist auch eher unwirtlich und wenn man da dann einen Park in die Mitte von einer Wohneinheit.
Ja, ja, und das ist genau, was die Leute, die neue Ankömmlinge, gesagt haben, jetzt haben wir diese Platz, also das ist eine Wüste. Gar nichts. Und das hat immer der Michel Azcueta, der erste Bürgermeister von Villa El Salvador, gesagt. Und in unserem Rathaus stand immer, weil wir gar nicht haben, müssen wir alles machen. Und da haben die Leute gesagt, weil wir gar nicht haben, müssen wir alles schaffen. Und das Erste, was die geschafft haben, gemeinsam, war die Schulen. Weil das war ganz wichtig, die Motivation von den Leuten von Hochland auch in die Stadt zu kommen, ist hauptsächlich die Bildung für die Kinder. Eine gute Bildung an die Kinder zu geben.
Das gibt es im Hochland noch viel weniger.
In dieser Zeit, genau. Und in dieser Zeit gar nichts. Ja, das war die Kinder mussten 5 Kilometer laufen, um in eine Schule zu gehen.
Du hast damals noch in Lima gewohnt,
Ja.
Und wie hast du das denn dort damals quasi mitverfolgt?
Ja, das war so, ich war klein, ich war in die Schule und ich weiß noch, dass das, was für mich, ich erinnere mich, dass ich mit meinem Vater und mit meine Geschwister so in Süden von Lima gefahren sind in die Panamericana. Und dann haben wir gesehen, das war schon ein paar Jahre danach, dass dort, wie es Salvador war, hat mir mein Vater gesagt, und das waren grüne Sonnen, grüne Bäume. Ja, und ich habe gedacht, das Einzige, wo die ganze Wüste und das Einzige, wo grün war. Und das war diese erste Kläranlage vom Leben, wie es Salvador.
Mhm. Also damals war es noch grün, wurde es bewässert?
Nein, nur wegen der Kläranlage, weil das war so. In Villa Salvador gab es kein Wasser, aber die haben gewusst, wir brauchen Wasser und die haben schon eine kleine Kläranlage gemacht. Und in der Nähe von der Kläranlage, das ist immer grün geworden, weil die haben das bewässern können. Und die haben von Anfang an auch eine Sonne gehabt. Drei Sonnen. Wohngebiet, Industriepark und schon geplant. Und dann diese Agropecuario für Landwirtschaft und auch für Tiere.
Aber Industriepark kann man sich nicht vorstellen wie bei uns jetzt mit rauchenden Schornsteinen und irgendwelcher Schwerindustrie, sondern Industriepark heißt in Villa El Salvador?
Das ist so, dass die Leute, die nach Villa El Salvador gekommen sind, die waren viele Artesanos. Ja, viele Leute, die auch Sachen gemacht haben, oder Kunsthandwerk, oder haben die Textil gemacht, oder verschiedene Sachen. Oder viele auch Holz. Ja, es gibt sehr schöne Möbel mit Holzschnitzerei auch. Ja, und das war von Anfang an gedacht. Wir wollen eine eigenständige Stadt sein. Und deswegen diese lange Weg von Villa El Salvador nach Lima nicht haben, sondern hier selbstständig sein. Und dann haben die von Anfang an geplant, das weiß ich noch, wir waren, in die 80er Jahre mit Walter war ich dort und dann haben wir gesehen, das war gar nichts. Aber das war Industriepark. Für den Industriepark, da haben die Licht gehabt. Nur Licht, gar nichts. Ja? Und diese kleinen Unternehmer, dann sind die zu Industriepark gekommen. Und das ist das bekannteste, ist die Holz, die Möbel, die ganze Holzarbeit.
Ist das ein zusammenhängendes Gebilde, eine große Halle mit vielen kleinen Parzellen oder wie kann man sich den Industriepark vorstellen?
Die sind verschiedene Hallen. Nicht Hallen, sondern so verschiedene, auch Lotes, aber ein bisschen größer. Und da hängt ab, eine hat, ob eine größere Lotte hat oder eine kleinere. Ja, weil oft haben die zwei oder drei. Oder das sind alle Familienunternehmer. Ja, das muss man sich auch vorstellen, dass die Familien alle zusammen sich unterstützt haben.
Wohnen die dann da auch?
Wo sie jetzt nicht mehr. Früher das war so, dass die Leute auch dort gewohnt haben, aber immer mehr brauchen diese Platz auch für Laden, für Ausstellungsplatz, weil es ist in Peru bekannt. Und in Lima sind viele Leute wissen, dass in Villa El Salvador gibt es so gute Möbel zum Beispiel. Und dann gehen die nach Villa El Salvador und die kaufen dort.
Und dann sind es so die Möbelhäuser von Lima sind dann jetzt in Villa El Salvador im Parque Industrial.
Ja.
Und da wird produziert und verkauft.
Genau.
Das
aha,
ist die
beide.
Einheit.
Aha, produziert und verkauft.
Und der Wirtschaftsmotor von Villa El Salvador auch heute noch?
Ja. Das ist der Industriepark.
Mhm. Gibt es da irgendeine Art von Wirtschaftsförderung, diese quasi Familienunternehmen
das
und kleinen Handwerker?
Das gab es schon, von Anfang an, dass die so etwas gehabt haben. Aber die haben sich so entwickelt, dass jetzt im Grunde genommen, die müssen jetzt auch Steuern bezahlen. Mhm. Das hat sich geändert. Am Anfang haben die viel Unterstützung gehabt, weil viele haben die sind groß geworden und haben die schon eine bessere Position und dann bezahlen die jetzt auch Steuern.
Und so hat sich dann auch eine Art von, kann man sagen, dass eine Mittelschicht dann herausgebildet?
Ja, auch kann man schon sagen.
Wo es dann
ja
innerhalb von Villa El Salvador auch wieder ein größeres Gefälle gibt, auch
ja,
was
das kann man schon
Arm und Reich angeht?
Das kann man schon sagen. No, ja klar, das ist, es gibt es auch verschiedene Gegenden, man merkt das auch. No, es gibt zum Beispiel Gegenden, wo bis jetzt kein Wasser, dort kein fließendes Wasser ist. No? Und wo die Leute wirklich sehr arm sind. Es gibt viele Gegenden, die so sind. Ne? Aber in Villa El Salvador gibt es auch diesen Industriepark, wo einige Leute jetzt Geld verdienen können.
Mich interessieren nochmal diese Anfänge der Migration. Du hast es Wochen im Nebensatz erwähnt. In den 30er oder 40er Jahren hat es begonnen.
Ja.
Damals auch schon aufgrund von der Bildung? Oder was war der Anfang dieser Migration nach Lima, der Grund für den Beginn?
Ja, die sind, im Grunde genommen sind zwei Gründe mehr gewesen. Eine war Bildung und die andere war Gesundheit. Und auch das Problem mit dem Land, Besitz von Land. Weil die Leute, das war in die 40er Jahre gab es große Haciendas noch. Ja? Und die Leute, die haben dort als Peones gearbeitet. Oder die mussten auch ein Stück Land ausleihen und an den Besitzer bezahlen. Die haben kein Landbesitz. Es gibt manche Dorfgemeinschaften, die das schon gehabt haben, die kommunale Dorfgemeinschaften. Aber sonst gab es große Grundbesitz in Peru. Und dann sind die Leute, die früher fruchtbare Boden gehabt haben, die sind immer nach oben auch vertrieben worden von den Großgrundbesitzer. Und jetzt oben, wo die vertrieben worden sind, ist, wo die ganze Bergbau jetzt, die ganze Gold und die ganze Silber und Kupfer ist, hauptsächlich Gold, ganz oben. Und dann sind wieder um die armen Bauern, die immer vertrieben worden sind, diejenigen, die jetzt unter diese Situation leiden. Aber jetzt gehe ich wieder zurück zur Migration und deswegen sind so viele Leute auch in die 40er Jahren nach Lima gekommen, hauptsächlich Lima, weil das unseres Land ist ein sehr zentralistisches Land und Lima ist das Zentrum. Ja, und Lima hat jetzt fast 10 Millionen Menschen jetzt. 1961 hatte 1,5 Millionen und jetzt hat 10 Millionen. Ja, und das ist die ganze Migration. Die Leute mussten weg von die Hochland. Und das ist ein großes Problem, weil im Grunde genommen die Städte jetzt sind zu groß und die schaffen das nicht. Und die schaffen das nicht, auch diese ganze ja, das Leben auch für die armen Leute auch zu gestalten. Wo können die arbeiten? Ja, die Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem. Und im Grunde genommen, die Leute, das Problem ist, dass die Leute keine richtige Bezahlung kriegen für ihre Produkte, für Kartoffeln oder für Mais oder die Getreidesorten. Und das ist das große Ungerechtigkeit, das bei uns gibt, dass die Bauern, die auch viele nur Quechua sprechen, dann gehen die in die Stadt und die werden dort noch mehr diskriminiert.
Weil dort können sie ja nicht mehr mit Mutter Erde oder, ne, da können sie nicht mehr als Bauern arbeiten. Was bleibt dann da noch für die Leute, die jetzt noch vom Hochland als Bauern und kein ohne andere wahrscheinlich Fähigkeiten dann nach Lima kommen? Was können die da machen?
Ja, die meisten, die sind Straßenhändler, die arbeiten viele im Bau auch. Und das sind auch so Arbeit, wo keine sichere, die können auch nicht, die Familie kann nicht mit so wenig Geld leben und dann müssen die auch, die anderen von den Familien, auch die Kinder arbeiten. Und das ist eine ganz große Ungerechtigkeit, weil die Kinder müssen in die Schule gehen, müssen ein Leben als Kinder haben.
Gab es mal irgendwie eine Bewegung in die andere Richtung auch? Oder
ja, das muss ich jetzt auch sagen, dass das war, was wir gesprochen haben, das war in den 40er Jahren und dann war Biesador ist 71 gegründet worden und 69 war die Agrarreform in Peru. Und da hat alles geändert, auch die Situation von Besitz auch auf dem Land. Und aber das Problem ist, dass das Land war immer vernachlässigt. Immer. Und wir leben von die Produkte, wir essen die Produkte von den Bauern. Ja, aber die Bauern, die haben keine Chance. Und es gab in die 80er, 90er Jahre eine große Migration. Die waren Flüchtlinge. Die wegen der Gewalt, wegen dieser Situation von Gewalt, wo die Menschen, ich weiß, die Militärs und den leuchtenden Pfad waren und umgebracht worden waren. Und die ganze Dörfer sind nach Lima und nach anderen Städten auch gegangen. Und danach seit einigen Jahren gibt es auch Programme, für dass die Leute wieder hingehen können. Ich erzähle jetzt was. Walter, als wir in Villa Salvador waren, bei den Martincitos, das sind diese Organisation für die alten Leute, hat immer Walter gefragt, wer will jetzt wieder zurück? Und so in die 90er Jahre niemand. Und danach, ab der 2002, 2003, jetzt das letzte Mal, als wir dort waren, 2009, mit Michael Luke und mit seiner Frau, das waren so 20 Leute, die gesagt haben, wir wollen wieder zurück. Das heißt, das ist auch, das war für die Leute immer dieser Wunsch, in ihre Heimat. Aber das war so eine schwierige Situation, dass die Angst gehabt haben und die wollten jetzt zurück.
Aber immerhin jetzt, ne? Vielleicht schaffen sie ja auch ein paar.
Ja, und ich wollte noch etwas fragen. Wir waren immer in Maras. Maras ist ein Ort in der Nähe von Cusco. Und dort gab es ein großes Wasserprojekt. Das haben die Bauern selber 15 Jahre die ganze Rohre eingebaut und so in Gemeinschaftsarbeit. Das war von Miserio und Stutz. Und jetzt haben die Wasser. Und die haben jetzt auch eine Gruppe, die ökologische Anbau auch fordern will. Und als wir dort waren, das war 2008, dann haben wir die Kinder gefragt, was möchtet ihr und machen, wenn ihr groß seid? Und dann haben die gesagt, wir wollen Landwirtschaft studieren und dann hier leben, in Maras, und hier ökologischen Anbau machen. Das war wirklich schön.
Auch eine sehr positive Entwicklung.
Ja, ja, ja.
Daran sowas miterleben zu dürfen. Mhm. Ich würde sagen, wir hören mal wieder ein paar Takte Musik. Du hast noch mehr mitgebracht.
Ja.
Eine neue CD.
Ja.
Zum Einlegen.
Wenn wir jetzt über die Andine Musik sprechen, dann können wir auch diese Nummer 3.
Die Nummer 3, da haben wir dann Maximo Damian.
Maximo Damian ist ein wunderbarer Musiker. Mhm. Und jetzt hören wir, das ist ein Scherentanz. Ich erkläre danach, was ein Scherentanz ist.
Radio Tuvia, das Partnerschaftsradio von Tübingen und Villa El Salvador, Andine Musik, zu dem es einen Scherentanz gibt. Nani Mosquera Schwenninger kann uns darüber aufklären.
Mhm. Wir haben das gehört, das ist Geiger und so etwas, die klingen, das sind Scheren. Also die sind ganz große Scheren. Und das ist eine ganz besondere Andine-Tanz. Und die Leute, die das tanzen können, das sind ganz ausgewählte Leute. Nicht jeder kann diese Scherentanz tanzen. Die sind die Tancayus. Das Tancayus ist eine Quechua-Wort. Und die stellen da die Kräfte auch von der Natur. Und die haben auch besondere Kräfte auch. Und bevor die diese Tanze anfangen zu tanzen, die gehen immer zum Fluss. Und dann vom Fluss kriegen die diese Melodie und auch diese Kraft für diese Tanz.
Und wofür stehen die Scheren? Nur als Klanginstrument oder stehen die, haben die auch noch symbolische
Die Tänzer, die haben ganz besondere Kleidung. Das ist alles so mit kleinen Spiegel. Das glänzt alles. Und die Scheren auch. Ja, das ist auch diese Verbindung auch von dem Mensch mit der Sonne. Diese glänzende. Deswegen haben die Scheren.
Tanz und Musik ist auch heute noch, glaube ich, in Villa El Salvador sehr wichtig für die Leute, um sich ihrer Heimat und ihrer Herkunft bewusst zu werden. Hält sich das dann auch? Und in welcher Form sieht man das denn heute noch in Villa El Salvador?
Ja, das gibt es immer. Weil die Identität von Villa El Salvador war von Anfang an sehr stark geprägt, auch von den Wurzeln, die man hat. Und die Wurzel von den Menschen sind diese Andine-Wurzel. Und das wird auch zum Beispiel in die Schule für Alegria wird immer gefördert. Und gab es immer die verschiedenen Tänze von den Regionen, von denen die Kinder kommen oder die Eltern kommen. Und das merkt man auch in die Gruppen, die sich bilden. Ja, die Leute von Villa El Salvador, die haben auch besondere Kontakte mit den anderen Leuten von seiner eigenen Region oder von seinem eigenen Dorf. Und dann gibt es immer so Treffen und Feste und das, die Musik und Tanz gehört dazu. Das ist etwas, der andine Mensch für immer in sich trägt.
Das ist auch jetzt nach 41 Jahren noch so, dass dann die Leute, die aus der Gegend von Huancayo kommen, sich untereinander und die aus Ayacucho auch? Oder wie kann man sich das denn vorstellen? Die machen dann zusammen ihre dortigen Tänze.
Ja, das ist auch ganz interessant, die Frage nach die Identität in so, nicht nur wie El Salvador, sondern in Lima, weil in Lima sind die meisten Leute in Lima leben, sind Migranten. Ja, und wie auch diese Stadt sich geändert hat, weil die Menschen haben ihre eigene Kultur, haben ihre eigene Tanz und ihre eigene Musik und ihre eigene auch Weltanschauen auch gebracht. Und da wollte ich noch dazu sagen, nämlich auch wir, dass diese Wohneinheit, von denen wir vorher gesprochen haben, das hat alles gut funktioniert, diese Organisation, weil die Leute kannten das schon von die Comunidad Campesina, von der Dorfgemeinschaft. Und die haben zwei wichtige Prinzipien gebracht, die in die Organisation auch ganz wichtig waren. Und das ist die Solidarität und gegenseitige Hilfe.
Und diese Stadt gibt es seit 1971 und die Freundschaft nach Tübingen, die gibt es auch schon sehr viel länger als jetzt die offizielle Städtepartnerschaft. Und wie kam es da eigentlich zu diesem ursprünglichen Kontakt? Worauf ist der begründet? Natürlich auf sehr viel, auf persönliche Freundschaft, schätze ich. Aber wie konnte das funktionieren oder damals beginnen?
Aha, das war 1982. Da war Walter mit einer Gruppe von Theologen von hier von Tübingen mit Norbert Greiner, der Theologe, und die wollten die Theologiebefreiung kennenlernen. Und deswegen sind die nach Peru gegangen. Und dann waren die, haben die Gespräche gehabt, und auch mit Gustavo Gutierrez, mit Josef Zayer auch. Und dann haben die von Bischof Schmitz, das war der Bischof von Süd-Lima, das, wo auch Villa Salvador ist, hat gesagt, jetzt gehen wir und eine ganz besondere Modell von Organisation und von Gemeinschaft leben, kennenzulernen, und das war Villa Salvador. Und dann war Walter dort und hat dieses Modell kennengelernt, hat gesehen, die Solidarität und diese Selbstverwaltung, die die gehabt haben, und wie die sich gegenseitig auch geholfen haben, weil das war die einzige Möglichkeit, so etwas zu bauen. Und ja, der Walter war ganz begeistert von Villa Salvador. Und als er im Bundestag war, dann hat er für die Grünen vier Bürgermeister von der Vereinigten Linken eingeladen, und eine davon war Michel Azcueta, und er ist nach Tübingen gekommen. Und der Michel Azcueta war der erste Bürgermeister von Villa. 83 hat Villa El Salvador wegen seiner Selbstorganisation diesen Status bekommen. Und seitdem gab es immer auch diese Zusammenarbeit, weil das war ein ganz wichtiges Modell für Lateinamerika, für die dritte Weltländer, dass so etwas existieren kann, dass mit den Organisation von den Menschen und auch mit diesem Zusammenhalt kann man auch eine bessere und würdiges Leben haben.
Aber so eine Freundschaft, so den Beginn, es gibt mal so ein Ursprungsszenario, eine erste Begegnung, die Kunst ist es ja, das dann eigentlich über die Jahre auch zu erhalten und weiterzuführen. Und das ist nicht einfach mit der Sprachbarriere und mit der Distanz. Wie hat es im Falle von Tübingen und Villa El Salvador funktioniert?
Ja, wir haben eine Gruppe gehabt, das war Peru-Arbeitskreis in Dritte Weltladen. Und das war die Gruppe, die die ganze Partnerschaftsarbeit gemacht hat. Und wir waren selber, Walter und ich, jedes Jahr fast in Peru. Und das war in den 80er Jahren, das haben wir viel Menschenrechtsarbeit auch gemacht, weil das war eine sehr schwierige Zeit wegen der Gewalt. Und wie El Salvador ist auch sehr angegriffen worden, weil ein Modell ein dritter Weg gezeigt hat. Ja, ein Modell von Demokratie, von Partizipation, von Frieden. Die haben immer gesagt, Frieden mit sozialer Gerechtigkeit, das ist, wofür wir kämpfen. Und deswegen, das war auch so, wir haben auch in die 90er Jahre angefangen, Studienreisen zu machen. Wir haben 10 Studienreisen gemacht mit verschiedenen Leuten, die nach Villa El Salvador gegangen sind, und diese auch diese Freundschaft ist immer stärker geworden. Und in die Ende der 80er Jahren, das war, wie ich gesagt, eine sehr schwierige Zeit. Und dass wir immer so mit den Leuten von Villa so eng zusammengearbeitet haben. Wir haben auch Leute hier gehabt, die auch informiert haben. Wir haben Leute von den Menschenrechtsorganisationen gehabt. Und das hat unsere Freundschaft auch sehr tief gemacht. Eine tiefe Freundschaft in die schwierigen Zeiten. Dann sind die Freundschaften immer tiefer.
Und das hält bis heute?
Das hält bis heute.
Wie würdest du die Partnerschaft, auch die offizielle Partnerschaft zwischen den Städten, zwischen den Rathäusern jetzt heute bewerten und beurteilen?
Ja, ich finde ganz, ganz, ganz gut, dass das jetzt eine offizielle Partnerschaft gibt, weil das war immer dieser Kampf, dass wir nicht nur diese partnerschaftliche Beziehung von uns haben, sondern als Zeichen Tübingen sagt, wir wollen auch in diese Zeit Globalisierung und ja und die voneinander lernen auch und zu wissen, dass was in Peru passiert und was in Deutschland passiert, das hat alles etwas zu tun, dass wir in zusammengehören und deswegen das war immer so eine politische Forderung, eine dass die Tübingen eine Partnerschaft mit der Dritten Welt auch haben soll. Und wir haben Villa Salvador ausgewählt, weil Villa Salvador ein Beispiel ist, von was die Menschen schaffen können, unter sehr schwierigen Bedingungen, aber mit Partizipation und Solidarität.
Das beruht auf dieser Anfangszeit auch, die Selbstverwaltung, Partizipation. Inzwischen merkt die Stadt Tübingen auch, dass es in Villa El Salvador auch große Veränderungen gegeben hat. Der letzte Bürgermeister ist abgesetzt worden, weil er irgendwie zu 4 Jahren Haft verurteilt worden ist wegen Steuerhinterziehung und diversen anderen Sachen. Und auch sonst ist dort die Stadtverwaltung, funktioniert alles ein bisschen anders und von dem Traum der selber oder von der Selbstverwaltung ist nicht mehr so viel jetzt da, oder gibt es das noch irgendwo?
Das muss man auch etwas sagen, in diese Richtung. Die ersten Sektoren, die ältesten Sektoren, sind Sektor 1, 2 und 3. Ja? Diese 3 Sektoren haben ganz anders gewählt als die anderen Sektoren. Aber wir dürfen nicht vergessen, als wir in Salvador gegründet worden sind, und das sind, wo die ganzen Gründer sind und die Kinder von den Gründern, ja, die waren 73.000 Menschen und jetzt sind fast 400.000. Da heißt, das sind viele Leute, die gekommen sind, die diese ganze Geschichte und Erfahrung von Organisation nicht gehabt haben. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir haben 10 Jahre der Fujimori gehabt und hat die ganze Organisation kaputt gemacht, weil er hat parallele Strukturen gemacht und Klientelismus auch gefordert. Das heißt, wir haben die Frauenorganisationen haben die Volksküchen zum Beispiel immer partizipativ auch gehabt und dann plötzlich hat der Fujimori auch Volksküche auch eingerichtet und dann waren die Leute, die da waren für Fujimori. Und das hatte unsere ganze, die ganze, in ganz Peru auch, die Organisation sehr, sehr geschadet. Und auch, dass viele Leute dann Angst gehabt haben in der Zeit von Gewalt und Terror. Da hat auch die Organisation sehr, sehr geschadet und auch, ja.
Also da sind jetzt die Folgen zu spüren, auch von, dass die Strukturen so ein bisschen ausgeblutet sind von der Fujimori-Politik.
Ja, weil man muss auch sehen, dass der Michel Ascueta, das erste Mal, dass er geworden ist mit 80% gewählt worden. 80%. Und jetzt der Bürgermeister, der weil er 4 Jahre im Gefängnis sein musste, jetzt nicht mehr Bürgermeister ist und jetzt ist dieser andere neue Bürgermeister da, der war, ich glaube, mit 25% gewählt worden und der andere hat 23% und der andere hat 21%. Und deswegen, das ist auch etwas, was in unserem Wahlsystem nicht richtig ist. Musste im Grunde genommen eine zweite Wahl.
Eine Stichwahl zwischen den zwei Besten oder
genau,
so.
Genau.
Und da wäre Michel Ascueta, der hat jetzt auch nochmal kandidiert gehabt, oder?
Ja, er hat kandidiert.
Das wäre nochmal eine tolle Chance gewesen. Ne?
Klar.
Aber der Peru AK und der Partnerschaftsverein tut ganz viel auch für die Partnerschaft und auch um das Bild und die Erinnerung wachzuhalten, die es gibt in der Vergangenheit. 40 Jahre Club Voltaire ist jetzt in Tübingen, da macht der Partnerschaftsverein auch einen Teil des Programms aus. Ihr zeigt einen Film über das Leben von Maria Elena Moyano. Sie ist auch eine Symbolfigur.
Ja, ist eine Symbolfigur für Nicht nur für Villa Salvador, sondern auch für die Frauen in Peru. Und die Marielena war eine sehr engagierte Frau, von Anfang an in Villa Salvador gewesen. Sie war 12 Jahre alt, als die mit ihrer Familie nach Villa Salvador gekommen ist, 71. Und die hat mitgemacht bei dieser ganzen Organisation, Alphabetisierungskampagne hat sie gemacht, ein Glas Milchprogramm. Und dann war sie die Vertreterin von der Frauenorganisation. Eine sehr starke Organisation und sie eine sehr mutige Frau. Und die hat immer, was ich vorher gesagt habe, Frieden mit Gerechtigkeit. Das ist für uns das Wichtigste. Und die haben gesagt, wir sind gegen Terror und wir sind gegen Hunger. Ja, und wir kämpfen für eine bessere Gesellschaft, für unsere Kinder und für uns. Und die Marielena Moyano war 92, war die stellvertretende Bürgermeisterin von Villa Salvador und sie ist von den leuchtenden Pfad brutal umgebracht worden. Und wir, das sind 20 Jahre, ich war jetzt auch im Februar in Peru, in Villa, als die 20 Jahre erinnert worden sind und das war ein sehr bewegender Tag und jetzt wollten wir auf jeden Fall dieses Jahr 92 etwas für Marielena machen und auch die auch als Symbol für Villa, Symbol für den Frieden, für eine Welt ohne Gewalt auch darstellen.
Coraje heißt der Film. Mhm. Coraje bedeutet?
Mut.
Mut. Entschlossenheit.
Mhm, genau.
Mittwoch, 28. November um 20 Uhr im Club Voltaire in der Haaggasse. Der Film über das Leben und Maria Elena Moyano. So, jetzt kommen wir. Ja, und da gibt es dann auch noch Diskussion im Anschluss. Josef Sayer, ehemaliger Hauptgeschäftsführer von Miserior, hält da eine Rede und ein Grußwort vom ersten Bürgermeister Michael Lucke, der sich ja sehr engagiert auch für die offizielle Partnerschaft.
Genau, das müssen wir sagen, dass Michael Lucke viel macht und sehr engagiert ist in die Partnerschaft. Wir sind ganz froh und ganz dankbar, dass er diese Arbeit macht.
Er bringt viel Energie rein und auch Leidenschaft und das ist nicht selbstverständlich.
Nee. Mhm. Ja.
Wir haben noch 7 Minuten in der Sendung und jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Musik hören. Was heißt wir müssen? Wir wollen das auch, weil du hast hier nämlich feine Sachen mitgebracht und da geht es dann auch wieder in die eigene familiäre Geschichte hinein.
Ja.
El Viejo. Mhm. Der Alte, heißt die Band und?
Und das ist eine Band, von wo mein Bruder der Gitarrist ist. Die machen Rock.
Rockband aus Peru. Und wir hören Recuerdos del Mañana.
Mhm.
Sanfte Rockmusik aus Peru vom Bruder von Nani Mosquera Schwenninger. Familiär geht's da ans Rocken. Du gehst jetzt auch wieder nach Peru?
Ja, ich gehe jetzt Anfang Dezember.
Mhm. Und verbringst Weihnachten im Schoße der Familie?
Ja, das ist wichtig für mich, dass ich jetzt zu meiner Familie gehe, weil sonst hier, das ist für mich so. Ja, ich war immer mit Walter in dieser Zeit und ja.
Das haben wir jetzt gar nicht groß angesprochen. Vielleicht machen wir einfach nochmal eine Sendung, wo wir noch mehr über dich, dein Leben mit Walter und eben auch die Gründe für deine Rückkehr nach Peru sprechen werden.
Mhm. Ja, das machen wir.
Aber es war sehr schön mit dir jetzt hier. Die Stunde über Villa El Salvador zu plaudern. Sehr viele Informationen, sehr plastische Eindrücke auch und Erinnerungen von dir.
Ja, danke.
Danke, dass du da warst.